Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Mehr Sport, weniger Kilos auf der Waage, weniger Alkohol und mit dem Rauchen aufhören. Klassische Neujahrsvorsätze, mit deren Umsetzung man auch seinem Herz etwas Gutes tut. Denn ein gesunder Lebensstil senkt die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, um ungefähr die Hälfte. Und es ist nie zu spät, mit guten Gewohnheiten anzufangen. Aber ein Lebensstilwandel allein reicht nicht immer aus. Hat man schon einmal einen Infarkt gehabt oder ist das Herz einfach aufgrund des Alters geschwächt, können Medikamente und manchmal auch eine Operation nötig sein. Wie lassen sich Herzinfarkte vermeiden? Welche Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um das eigene Risiko abzuschätzen? Was sind Warnzeichen für einen Infarkt und wann droht auf einen ersten ein zweiter zu folgen? Das sind ein paar der Fragen, um die es in dieser Ausgabe der Sprechstunde gehen wird. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen zum Thema Herzinfarkt vorbeugen und sprechen über Ihre Erfahrungen. Herzinfarkt vorbeugen. Als Experte dafür ist Professor Stefan Baldus zugeschaltet. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum der Universitätsklinik in Köln. Hallo Herr Baldus, danke, dass Sie heute dabei sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz, gerne.
Wir sprechen ja heute über das Thema Herzinfarkt vorbeugen. Deswegen erstmal die grundlegende Frage, was ist eigentlich ein Herzinfarkt? Was passiert dabei im Körper?
Also Sie müssen sich das so vorstellen, das Herz ist ja ein Organ, was dauerhaft pumpt und ganz besonders darauf angewiesen ist, auch regelhaft mit Sauerstoff versorgt zu werden. Das zu erreichen, hat das Herz drei Blutgefäße, welche auf dem Herzen laufen und dann in ganz kleinen Verästelungen die einzelnen Herzmuskelzellen bedienen, also sozusagen in die Tiefe gehen mit kleinen Endästen. Aber die großen Gefäße, diese drei großen Gefäße, die sind beim Herzinfarkt typischerweise die, die das Risiko des Verschlusses bergen. Das heißt, beim Herzinfarkt kommt es zu einem akuten Verschluss, typischerweise einer dieser drei großen Blutgefäße. Wie kommt es zum Verschluss, ist die Frage. Nun, ganz überwiegend liegt es daran, dass wir Atherosklerose finden in den Kranzgefäßen, also Gefäßveränderungen, sogenannte Plaques. Und wenn ein solcher Plaque, der sich über lange Zeit möglicherweise gebildet hat, aufbricht, dann führt es dazu, dass der Organismus denkt, nun, hier haben wir eine Gefäßverletzung. Und auf diese Gefäßverletzung reagiert der Körper mit einer Aktivierung des Gerinnungssystems. Und dann bildet sich ein Blutgerinnsel im Bereich dieses aufgerissenen Plaques der Innenwand eines solchen Blutgefäßes des Herzens. Und wenn diese Gerinnungsbildung, diese Thrombusbildung überschießend ist, dann kann sie das ganze Kranzgefäß, das ganze Gefäß im Bereich dieses aufgerissenen Plaques verschließen. Und dann wird von jetzt auf gleich der abhängige Abschnitt, der Muskel in diesem Bereich nicht mehr mit Blut versorgt. Und das führt dann zum Herzinfarkt. So etwas bedeutet, dass eben Herzmuskelgewebe dann auch, wenn es zu lange nicht versorgt wird, mit Blut auch zugrunde geht. Und Herzmuskelgewebe ist nicht regenerierbar, stirbt dann ab, wird durch Narbe, wird durch Bindegewebe ersetzt. Und das führt dann, wenn es größere Anteile des Herzmuskels betrifft, eben auch zu einer Herzschwäche.
Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Herzinfarkten, zum Beispiel Vorder- und Hinterwandinfarkt. Wie unterscheiden sich diese unterschiedlichen Formen?
Also die drei Blutgefäße, von denen ich sprach, die auf dem Herzen laufen, die versorgen, genau wie Sie gesagt haben, zum einen die Vorderwand, die Hinterwand oder auch die Seitenwand, also unterschiedliche Bereiche. Und in Abhängigkeit der Größe der Blutgefäße ist auch die Muskelmasse, die betroffen ist, unterschiedlich entsprechend der Bereiche. Typischerweise ist ein Vorderwandinfarkt ein Infarkt, der größeren Ausmaßes ist, mehr Muskelmasse letztendlich betrifft und damit für die Prognose der Patienten noch kritischer ist als zum Beispiel ein Infarkt der Seitenwand oder auch der Hinterwand. Aber das kann variabel sein. Es betrifft also die unterschiedlichen Abschnitte des Herzens, die betroffen sein können dann.
Wie viele Menschen sind insgesamt pro Jahr in Deutschland von einem Herzinfarkt betroffen?
Na gut, wir haben gut 200.000 Patienten, für die die Diagnose eines Herzinfarktes in Deutschland durch die Krankenhauserfassung für Diagnosen gestellt wird. Das ist also eine große Menge, vielleicht noch erschreckender als nur die Zahl der Patienten, die eine solche Diagnose Herzinfarkt bekommen, ist die Tatsache, dass die Todesursache Herzinfarkt Nummer 4 ist aller Todesursachen in Deutschland. Also die vierthäufigste Todesursache. 50.000 Patienten sterben jährlich an einem Herzinfarkt. Und die koronare Herzerkrankung, die sozusagen die Grundlage, die klassische Grundlage ist für diese Erkrankung, für das Entstehen eines Herzinfarktes, die ist die Todesursache Nummer eins in Deutschland.
Wie groß ist denn das Risiko nach einem ersten Herzinfarkt, wenn man ihn überlebt, auch einen zweiten zu erleiden in der Folge?
Viel, viel höher als für jemanden, der sozusagen nie ein Ereignis gehabt hat. Also Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt haben, fallen automatisch in eine sogenannte Hochrisikogruppe für das Wiederauftreten. Und gerade im ersten Jahr nach einem solchen Ereignis kann es zwischen 5 bis fast 10% der Patienten betreffen, nochmal ein Ereignis zu bekommen. Auf diese Patienten müssen wir in ganz besonderer Weise achten.
Mhm. Auf das Thema gehen wir im Laufe der Sendung noch genauer ein. Wir fokussieren ja erstmal auf die Prävention und die Frage, wie lassen sich Herzinfarkte vielleicht von vornherein vermeiden. Fangen wir mal an mit den wichtigsten Stellschrauben, die Menschen selbst bedienen können. Was sind da die wichtigsten Faktoren, auf die man achten kann, um das eigene Herzinfarktrisiko zu minimieren?
Wir haben eigentlich ganz gut verstanden in den letzten 40 Jahren, was in gewisser Weise Treiber sind, was die von Ihnen angesprochenen Risikofaktoren sind, die zum Herzinfarkt führen. Und das sind die Fettstoffwechselstörung, also das Cholesterin insbesondere, das schlechte Cholesterin, auf das man achten sollte und das man auch kennen sollte, auch wenn man bisher nie einen Infarkt gehabt hat. Mhm. Das ist der Blutdruck, den es einzustellen gibt, wo es immer mehr Evidenz, immer mehr Beweislage dafür gibt, dass je niedriger Sie den Blutdruck einstellen, desto effektiver sind Sie in der Lage, im Herz-Kreislauf-Ereignisse, insbesondere Herzinfarkte, aber auch Schlaganfälle zu verhindern. Wir wissen, dass sportliche Aktivität wichtig ist. Auch hier gibt es klare Empfehlungen, wie oft Sie sich in gewisser Weise körperlich betätigen sollten in der Woche. Und es gibt natürlich auch andere Risikofaktoren, auf die man auch achten sollte. Zum Beispiel der Diabetes mellitus, der auch, wenn er lange besteht, ein ganz erhebliches Risiko darstellt für die Entstehung eines atherosklerotischen Leidens oder eben dann auch eines Herzinfarktes. Mhm. Über den Nikotinkonsum haben wir jetzt nicht gesprochen. Das ist, glaube ich, allseits bekannt, dass das nicht nur für die Atherosklerose, also für die Gefäßverkalkung, sondern natürlich auch für andere Erkrankungen ein kritischer Risikofaktor ist.
Mhm. Gehen wir noch ein bisschen genauer auf die Punkte ein, die Sie jetzt genannt haben. Sie haben angefangen mit den Cholesterin- und Blutdruckwerten. Das Schwierige ist dabei ja, dass das sozusagen abweichende, schlechte Werte da erstmal den Betroffenen eigentlich keine großen Probleme bereiten. Wäre dann also das Plädoyer für regelmäßige Untersuchungen und Check-ups genau dieser Werte auch?
Absolut, absolut. Also wenn Sie einen Patienten haben, der zu Ihnen kommt als Arzt in die Sprechstunde und sagt, aber jetzt sagen Sie mir, Herr Doktor, dass das Cholesterin erhöht ist, aber ich habe doch gar nichts, dann ist es, glaube ich, wichtig zu erklären, dass wir eben wissen, dass in gewisser Weise ein linearer Zusammenhang besteht zwischen der Höhe des Cholesterins und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Ereignisses. Das ist zugegebenermaßen bei jemandem, der nie etwas gehabt hat, nicht so wahrscheinlich. Aber auch hier gilt, je höher das Cholesterin, desto schlechter, desto wahrscheinlicher, dass es eben doch zu einem Ereignis kommt. Das gilt ganz besonders für die Menschen, die das in gewisser Weise angeboren haben. Wir wissen, dass es genetische Defekte gibt, wo die Menschen gar nichts dafür können, dass sie zum Beispiel weniger Rezeptoren auf der Leber haben, die dieses Cholesterin wegfangen können, was bedeutet, dass mehr Cholesterin in der Zirkulation verbleibt und sich dann eben in Gefäßen ablagern kann. Und für diese Menschen, die das dann ja schon als Kinder gehabt haben, gilt eben ganz besonders, dass man da agieren muss, auch in der Primärprävention, also auch ohne, dass es je zu einem Ereignis gekommen ist, um die Cholesterinwerte zu senken. Mhm. Und die gute Nachricht hier ist, dass wir in der Tat in der Lage sind, das zu tun, dass wir sehr effektive Medikamente haben, die dieses in der Tat erreichen.
Sie haben auch das Thema Sport und Bewegung angesprochen und gesagt, da gäbe es doch auch klare Empfehlungen für die Herzgesundheit. Wie sehen denn diese Empfehlungen aus? Welche Sportarten sind da besonders vorteilhaft für das Herz und wie viel Bewegung am Tag sollte es mindestens sein?
Also die Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie machen das deutlich. 150 Minuten Sport in der Woche ist das, was empfohlen ist. Also ob Sie nun 5-mal in der Woche 30 Minuten oder jeden Tag 20 Minuten Sport treiben. Und zwar wirklich Sport treiben, sodass Sie also auch leicht anfangen zu schwitzen. Nicht einfach nur meinetwegen spazieren gehen. Das ist glaube ich, ein wichtiger Faktor.
Mhm. Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, Faktoren, die man nicht direkt über den Lebensstil verändern oder beeinflussen kann. Genetische Disposition zum Beispiel. Wie sieht es denn mit Faktoren wie Alter und Geschlecht beim Herzinfarktrisiko aus?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also die Atherosklerose, die Gefäßverkalkung, ist eine Erkrankung des Alters. Sie tritt im Alter häufiger auf. Wenn wir die Herzinfarkte anschauen, dann haben wir 4% der Herzinfarkte oder eine 4%ige Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Herzinfarktes für jemanden unter 60 und eine 10%ige Wahrscheinlichkeit bei Menschen, die über 60 Jahre sind. Sie sehen also, es ist sozusagen in gewisser Weise exponentiell zunehmend das Risiko für einen Infarkt. Wenn Sie das Geschlecht ansprechen, dann ist es richtig, dass wir hier zunächst mal wissen, dass die Männer häufiger einen Infarkt bekommen. Es ist ungefähr doppelt so häufig wie bei Frauen, wenn man die Gesamtheit der Menschen anschaut. Wobei sich das im höheren Alter dann nivelliert, dann nehmen die Inzidenzen für die Herzinfarkte bei Frauen entsprechend zu. Und für Frauen ist es ganz wichtig, genau auf die Symptome zu achten. Denn das ist etwas, was wir durchweg sehen, nicht nur in Deutschland, sondern international, dass die Behandlung von Frauen mit Infarkten noch nicht so optimal ist, wie wir das haben wollen, und den Behandlungen der Männer hinterherhinkt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass in der akuten Phase des Herzinfarktes die Präsentation der Symptome der Frauen nicht so eindrücklich ist wie die der Männer.
Mhm. Sprechen wir gleich auch noch genauer darüber. Vielleicht erst noch die Frage, Vorsorgeuntersuchungen hatten wir schon kurz angesprochen in Bezug auf Blutdruck und Cholesterinwerte. Generell, wie oft sollten denn solche Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen werden, speziell um eben die Herzgesundheit und das Herzinfarktrisiko abzuschätzen?
Also ich denke, dass jeder wissen sollte, wie sein Blutdruck ist, und jeder sollte sein LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, kennen. Es gibt ab dem Alter von 35 Jahren ja diese Gesundheitsuntersuchungen, die auch angeboten werden, wo das Teil des Checks in gewisser Weise ist. Aber wie ich gerade sagte, ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignissen mit dem Alter zunimmt. Das heißt, es einmal nur mit 35 zu machen und es dann zu vergessen, das darf's nicht sein. Und man sollte schon in regelmäßigen Abständen, idealerweise natürlich in jährlichen oder zwei- oder dreijährlichen Abständen zumindest, solche Werte auch kontrollieren lassen.
Wenn es dem Herz trotz Prävention schlechter geht, was sind konkrete Warnzeichen, die da auf Probleme, vielleicht auch ein Herzinfarktrisiko hindeuten, auch wenn jetzt noch nicht direkt ein Herzinfarkt bevorsteht?
Also zu mir ist ein Patient gekommen, der immer fit war, einen Herzinfarkt hatte vor 10 Jahren und immer sagt, sei alles großartig und er würde Sport machen und schlanke, athletische Figur, der sich das sehr zu Herzen genommen hatte, seinen Lebensstil entsprechend zu modifizieren. Und dieser Ingenieur, der kam zu mir und sagte, ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich komme nicht mehr so gut die Treppe herauf. Immer wenn ich, früher bin ich 4 Etagen am Stück gegangen, jetzt muss ich nach einer Etage wirklich stehen bleiben und tief Luft holen. Also Luftnot bei Belastung oder auch Brustschmerz bei Belastung sind Hinweise dafür, dass möglicherweise eine neue Durchblutungsstörung vorliegt, oder sind Hinweise darauf, dass das Herz in der Tat doch durch eine solche Erkrankung geschwächt ist. Und das bedarf dann dringend weiterer Abklärung.
Mhm. Was sind Symptome, wenn es tatsächlich passiert, wenn ein Herzinfarkt eintritt? Da können wir dann gerne auch nochmal auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern eingehen, die Sie eben schon kurz angedeutet haben.
Ja, klassischerweise als Ausdruck eines akuten Infarktes ist der in Ruhe auftretende, über mindestens 10 Minuten anhaltende Brustschmerz, also das Gefühl, nicht durchatmen zu können, der Druck auf der Brust mit Schmerzen, die in der Brust dann ausstrahlen, in den Arm oder auch in beide Arme, in den Kiefer, in den Rücken oder auch in den Oberbauch. Das wären klassische Symptome eines akuten Infarktes, also über Minuten anhaltende, in Ruhe auftretende Schmerzen, verbunden mit dem Gefühl, dass die Brust erdrückt wird.
Mhm. Welche Rolle spielen da auch konkrete Auslöser? Gibt es so etwas wie Trigger, wie Stress oder Überlastung, die dann sozusagen ein vorbelastetes Herz tatsächlich zum Infarkt bringen?
Also wir wissen, dass emotionaler Stress in der Tat ein wichtiger Faktor ist. Der ist nicht leicht zu messen, aber es ist in der Tat so, dass körperliche Aktivität genauso wie emotionaler Stress in der Lage sind, Trigger zu sein, auch für das Auftreten von Infarkten. Ja.
Mhm. Wenn ich im Umfeld jemanden beobachte, der genau diese Symptome zeigt, also Symptome, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, wie sollte ich mich verhalten? Wie kann ich der Person helfen?
Die Hauptgefährdung eines Patienten mit akutem Infarkt ist das Auftreten von Herzrhythmusstörungen, die akut dann nicht zu überleben sind. Das heißt, das Entscheidende ist, dass ein Patient, der einen akuten Infarkt hat, in sofortige Obhut eines Spezialisten, eines Arztes kommt, der ihm helfen kann für den Fall, dass eine solche Rhythmusstörung auftritt. Das heißt, das Rufen eines Arztes, das Rufen eines Notarztes ist das Erste, was man machen sollte. Ein Patient aus seiner Wohnung im privaten PKW in die Klinik fahren, ist nicht das, was empfohlen ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Patient ganz wesentlich gefährdet ist. Er ist in der Prähospitalphase am gefährdetsten. Das heißt, die meisten Patienten mit Herzinfarkten überleben den Infarkt nicht, weil sie zu spät den Notarzt rufen und damit das Krankenhaus nicht erreichen. Das sollte man unbedingt tun.
Wir konzentrieren uns ja auf das Thema Prävention, Vorbeugen, aber vielleicht können Sie einen ganz kurzen Überblick geben, wenn es zum Herzinfarkt kommt, Sie haben jetzt angesprochen, dann ist die klinische Behandlung, Therapie entscheidend. Was wird da in den meisten Fällen gemacht?
Anfangs hatten wir gesprochen über die Entstehung eines Infarktes, nämlich das akute Verstopftsein eines Blutkranzgefäßes, eines Herzkranzgefäßes. Und das Entscheidende ist, dieses schnellstmöglich wieder zu eröffnen. Und die Therapie der Wahl ist in der Tat eine kathetergestützte, also eine über das Handgelenk oder auch über die Leistenarterie, das Blutgefäß, durchgeführte Wiedereröffnung mit einem kleinen Draht und einem Ballon, den man über einen Schlauch am Herzkranzgefäß positioniert, dann vorführt. Also das mechanische Wiedereröffnen und Entfernen dieses Blutgerinnses ist das Entscheidende, um schnellstmöglich den Blutfluss wiederherzustellen und das Herzmuskelgewebe zu retten. Mhm. Und das ist in Deutschland exzellent gelöst mit ganz vielen Netzwerken, die wir über Deutschland verteilt haben, wo Patienten in jeder Ecke des Bundesgebietes eigentlich in der Lage sind, in eine solche Therapie dann auch hineingebracht zu werden.
Wie groß ist die Überlebensrate nach einem ersten Herzinfarkt und inwieweit hängt das auch von der Art des Herzinfarktes ab?
95% aller Patienten überleben den Infarkt, wenn sie das Krankenhaus erreichen. Und dann ist es in der Tat ein bisschen davon abhängig, wie groß der Infarkt ist. Je größer, desto ungünstiger natürlich die Prognose für den Patienten, weil das Auftreten einer Herzschwäche in der Folge des Infarktes eine gefürchtete Komplikation ist. Und deshalb sind Patienten mit großem, klassischerweise Vorderwandinfarkt immer noch die, auf die wir am meisten im Anschluss gucken müssen. Entscheidend aber, und das gilt für alle Patienten, ist, dass alle Patienten eben eine ganz aggressive Form von Sekundärprävention brauchen. Also eine vor allen Dingen medikamentöse, aber auch, was sportliche Aktivität angeht, konzentrierte Begleitung und Therapie, um das erneute Auftreten eines Ereignisses zu verhindern.
Lassen uns doch ruhig im Detail drauf schauen, auf diese Sekundärprävention. Sie haben jetzt schon das Stichwort Sportbewegung angesprochen. Was sind da dann die konkreten Empfehlungen?
Also es gibt ja Herzsportgruppen für Menschen, die das gerne unter Anleitung machen. Es gibt aber auch einfach die Notwendigkeit, den Herzinfarktpatienten klarzumachen, pass auf, das, was wir früher dachten, die Patienten in Watte zu packen und in den Stuhl zu Hause, in die Wohnung zu setzen, das ist genau falsch. Das sollten wir nicht mehr tun. Und wir müssen diese Patienten gut verstehen hinsichtlich der Schwere ihres Infarktes und des verbleibenden Funktionsvermögens des Herzens. Aber dann brauchen diese Patienten eben eine standardisierte Behandlung. Die können sie in Teilen auch selbst durchführen. Körperliches Training, zum Beispiel auf einem Ergometer in der eigenen Wohnung, also einem Fahrrad, wo man denjenigen sagt, welche Herzfrequenz über welche Zeit idealerweise zu fordern ist, um sich entsprechend zu trainieren. Das kann man den Patienten beibringen und die Patienten entsprechend informieren. Und dann können die Patienten dieses auch in Eigenregie tun.
Sie haben eben auch das Stichwort Medikamente schon genannt. Brauchen Patientinnen und Patienten nach einem ersten Herzinfarkt immer Medikamente?
Immer. Es geht nicht ohne. Und das ist für uns in den Praxen oder in den Kliniken die Hauptherausforderung einem Menschen klarzumachen, Mensch, mir geht's doch gut, der Herzinfarkt ist Jahre her, wieso soll ich weiter Medikamente nehmen? Das ist und bleibt das A und O in der Sekundärprävention. Blutverdünner, Cholesterinsenker, Blutdruck einstellende Medikamente. Das ist das, was die Patienten unbedingt weiter nehmen müssen und wo sie durch wiederholte Visiten beim Arzt auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden müssen.
Wie sollten die Vorsorgeuntersuchungen in dieser Sekundärprävention aussehen? Sollten die im engeren, im kürzeren Intervallen stattfinden?
Unbedingt. Unbedingt. Patienten in der Sekundärprävention sollten einmal jährlich in der Tat gesehen werden und auch sehr intensiv gesehen werden, kardiologisch, um sicherzustellen, dass die Herzfunktion und die Durchblutung des Herzens eben gewährleistet ist.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Baldus, wir haben das Thema Herzinfarkt bei Frauen und Männern schon zweimal kurz angesprochen in der Sendung. Jetzt kam noch einige Male die Nachfrage, was sind denn die konkret unterschiedlichen Symptome bei Frauen und bei Männern?
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass Frauen natürlich auch diesen typischen Brustschmerz entwickeln können. Das Gefühl des nicht mehr durchatmen Könnens und des Schmerzes, dieses Vernichtungsschmerzes in der Brust. Bei vielen Frauen aber ist das Schmerzempfinden nicht so ausgeprägt, nicht so dramatisch, wie das der männliche Patient empfindet. Und darüber hinaus gibt es andere Präsentationsformen, Schmerzformen, die die Frauen berichten. Also zum Beispiel haben sie möglicherweise eher Kurzatmigkeit als wirklich primär Schmerz auf der Brust. Ein Völlegefühl können sie haben, was Ausdruck sein kann eines Herzinfarktes. Auch Rücken- oder Kieferschmerzen treten bei Frauen typischerweise häufiger auf, als wir das bei den Männern sehen. Sodass Schmerzintensität auf der einen Seite und eben nicht so unbedingt ganz charakteristische Schmerzen auf der anderen Seite eben den Arzt hellhörig werden lassen sollten, aber eben auch die Frau in diesem Fall schneller dazu veranlassen sollten, um Hilfe zu bitten. Denn was wir wissen für Männer wie für Frauen ist, dass ungefähr 50% der Herzinfarktpatienten in den letzten 24 oder 48 Stunden vor dem Herzinfarkt auch schon leichte Formen dieser Beschwerden haben, sodass hierauf zu achten für den Einzelnen da doch wichtig ist.
Sie haben vorhin angedeutet, dass diese unterschiedlichen Symptome oder das Wissen um diese unterschiedlichen Symptome noch nicht überall ausreichend verbreitet ist. Wird das bei der Ausbildung von zukünftigen Ärztinnen und Ärzten, also im Studium, stärker beachtet inzwischen?
Ja, absolut. Wir lernen mehr und mehr, dass wir, sagen wir mal, geschlechterspezifisch auch unsere Blicke schärfen müssen. Und für die Frauen gilt nun mal, dass wir viel genauer nachfragen müssen und es nicht so leicht ist für den Arzt, die Beschwerden der Frau in ihrer Dramatik auch richtig zu verstehen. Und darauf wird in der Tat mittlerweile mehr Wert gelegt.
Mhm. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Kindermann aus Baden-Württemberg. Guten Morgen, Frau Kindermann.
Ja, guten Morgen.
Erstmal danke für Ihren Anruf. Bei Ihnen geht's um Ihren Ehemann.
Ja, und zwar mein Mann wird dieses Jahr 60. Also er ist ein sportlicher Typ und er hat auch außer leicht erhöhten Cholesterinwerten sonst keine Auffälligkeiten. Also der Blutdruck ist eigentlich fast eher zu niedrig als zu hoch, aber er hat immer mal so ein Stechen in der Brust. Und zwar auf der linken Seite. Und es geht aber immer von alleine wieder weg. Es ist auch nicht unter Belastung. Also das kommt und geht. Und das wollte ich jetzt wissen, ob das ein Grund ist zur Besorgnis.
Herr Baldus, die Frage an Sie weitergegeben.
Frau Kindermann, herzlichen Dank dafür. Also typischerweise erwarten wir bei einem Menschen, wo wir eine koronare Herzerkrankung vermuten, also Plaques, die sozusagen die Durchblutung des Herzens beeinträchtigen, dass diese Menschen in der Tat bei Belastung die Beschwerden berichten. Also typischerweise kriegen sie Druck auf der Brust und nicht so einen stechenden Schmerz, sondern mehr ein Gefühl des Nicht-Durchatmen-Könnens bei Belastung, was dann besser wird, wenn man aus der Belastung herausgeht. Stechende Schmerzen, die nicht belastungsabhängig sind, bei jemandem wie Ihrem Mann, der augenscheinlich nur ein ganz geringes Risikoprofil hat, neben dem Alter, nämlich nur das Cholesterin, sind da nicht verdächtig. Was man trotzdem machen sollte, ist ein Belastungstest, wo man eben schauen kann, ob es in der Tat zu Durchblutungsstörungen kommen kann. Das kann Teil einer Untersuchung sein, die zum Beispiel ein Kardiologe machen kann, ambulant, um das ganz sicher auszuschließen. Aber das, was Sie schildern, ist zunächst einmal nicht typisch für das Vorliegen einer Herz-Kranzgefäßerkrankung als Korrelat der Beschwerden.
Frau Kindermann.
Geschichte sein? Also dass das irgendwie eine Muskelverspannung ist oder woher kommt es dann?
Ja, richtig. Es können, wie Sie sagen, es können Beschwerden sein, die gar nicht mit dem Herzen zu tun haben, sondern mit dem Brustkorb, also mit der Muskulatur oder den Rippen. Sowas kann man in der körperlichen Untersuchung zum Teil auch auslösen. Insofern wäre eine Vorstellung bei einem Hausarzt oder auch einem Kardiologen, wie ich eben sagte, die richtige Maßnahme, um das aus der Welt zu schaffen.
Vielen Dank, Frau Kindermann, für den Anruf nach Baden-Württemberg. Und es haben auch viele Hörerinnen und Hörer geschrieben. Eine Frage, die per Mail angekommen ist, ist: Wer mit einer einseitigen geringen Karotis-Plaque behaftet ist, ist der bereits gefährdet? Und falls ja, lässt sich diese auflösen? Und wenn ja, wie, Herr Baldus?
Ja, da träumen wir ja alle von, in Zukunft Medikamente zu haben, die ganz konkret Plaques auflösen können. Was ist ein Plaque? Das muss man sich ja vorstellen als Konglomerat aus Bindegewebe, aus Entzündungszellen, aus Cholesterin, die aus der Gefäßwand aufgenommen, in der Gefäßwand abgelagert werden. Also richtig gut sind wir darin nicht. Es gibt Hinweise, dass in der Tat Statine, also Cholesterinsenker, in der Lage sind, Plaque in seiner Größe ein bisschen zu reduzieren. Vor allen Dingen sind diese Statine in der Lage, die Plaques zu stabilisieren, also die Deckplatte, sozusagen die Zellschicht, die den Plaque abschirmt vom Blutfluss, diesen fester zu machen, damit er nicht aufreißen kann. Das ist das, was man tun sollte, insbesondere bei Menschen, die das zeigen, die in so einer Ultraschalluntersuchung in der Tat solche Plaques haben, dass man sehr streng das Cholesterin einstellt. Mehr ist zunächst mal nicht zu fordern.
Eine weitere Frage, die uns per Mail erreicht hat: Kann regelmäßiges Blutspenden das Herzinfarktrisiko auf irgendeine Weise beeinflussen?
Nein, Blutspenden sollte man nur, wenn man dafür geeignet ist. Und wenn man eine Herzerkrankung hätte, wäre das keine gute Maßnahme. Für jemanden, der nicht herzerkrankt ist, ist das Blutspenden bei ansonsten bestehender Gesundheit unproblematisch für das Herz.
Das führt zu der allgemeineren Frage: Inwieweit sind denn Betroffene nach einem Herzinfarkt ebenso belastbar wie vorher? Beziehungsweise an welchen Stellen im Leben sollte möglichst vorsichtig vorgegangen werden?
Also zunächst mal hängt davon ab, wie groß der Herzinfarkt war. Wenn der Herzinfarkt so abgelaufen ist, dass es nicht zu einer Herzschwäche in der Folge gekommen ist, also die Pumpleistung des Herzens nicht beeinträchtigt ist, dann besteht die große Möglichkeit, auch wieder sportlich sehr aktiv zu sein. Man muss mit entsprechenden Voruntersuchungen beginnen, um sicherzustellen, dass das Herz insgesamt gut durchblutet ist. Aber dann sind sportliche Aktivitäten auch größerer Art in der Tat möglich. Wovon ich abraten würde, wäre Extremsport, also beispielsweise das Laufen eines Marathons oder Triathlon, wo wir wissen, dass wenn sie diese Menschen, die Teilnehmer, die ja gesund sind, zunächst mal gesund sind, wenn die untersucht, dass es eben doch Hinweise dafür gibt, dass das eine so große Belastung ist, dass auch der Herzmuskel darunter Stress hat. Das würde man jemandem, der Herzkranzgefäß erkrankt ist, nach einem Herzinfarkt nicht empfehlen.
Vielleicht noch die Frage, die auch viele Betroffene umtreibt: Wie lange dauert im Durchschnitt eigentlich die Erholung nach einem Herzinfarkt?
Das geht mittlerweile sehr schnell, weil wir durch die Katheterbehandlung dafür sorgen, dass die Infarkte typischerweise klein bleiben, sodass man schon nach wenigen Tagen das Krankenhaus ja verlassen kann, dann möglicherweise noch für eine gewisse Zeit in die Reha geht, aber nach 4 bis 6 Wochen ist man eigentlich wieder hergestellt. Und dann ist es auch ganz wichtig, aktiv zu bleiben und sportlich aktiv zu werden.
Herzinfarkt vorbeugen, das ist das Thema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und dafür sind wir mit Professor Stefan Baldus verbunden. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum der Universitätsklinik in Köln. Und am Telefon ist jetzt Wolfgang Förster. Guten Morgen, Herr Förster.
Schönen guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um die Frage nach einer Kathetertherapie.
Also nachdem ich im Krankenhaus von meinem Hausarzt im Krankenhaus eingewiesen wurde, zur Abklärung meiner Brustschmerzen auf der linken Seite, hat man mich untersucht, alles Mögliche gemacht. Also es wurde festgestellt, dass ich keinen Herzinfarkt habe. Und nach weiteren Untersuchungen wurde mir vorgeschlagen, in meinem Herzen dann in eine Herzkammer einen Ballon einzusetzen. Und ja, sicherlich hat mir der Arzt das erklärt, aber dennoch habe ich das nicht ganz verstanden. Auch die Frage eines Herzschrittmachers wurde erörtert. Und diese solle dann nach diesem Ballon eingesetzt werden. Also erst dieses Ballon ins Herz einsetzen und später dann aufgrund meiner ständigen Herzaussetzer oder viele Aussätze habe ich halt. Mhm. Und dann erst diesen Herzschrittmacher.
Herr Förster, vielen Dank. Wir sortieren das mal zusammen mit unserem Experten Stefan Baldus. Also Brustschmerzen, unregelmäßige Herzschlag bzw. Aussetzer und dann die Empfehlung dieses Ballons. Dahinter steckt wahrscheinlich eine Kathetertherapie.
Das würde ich genau auch so sehen. Ich denke auch, dass Ihnen augenscheinlich geraten wurde, eine verengte, nicht verstopfte, nicht komplett verschlossen, aber doch verengte Herzkranzarterie, also ein Blutgefäß des Herzens, zu weiten. Möglicherweise ist die Enge verantwortlich für die Beschwerden, die Sie geschildert haben. Das macht man in der Tat mit Kathetertechnik, wie ich das schon für den Infarkt erklärt habe. Und man nutzt dann in der Tat auch einen Ballon, um eine solche Engstelle zu weiten, um dann in einem zweiten Schritt typischerweise einen kleinen Stent einzusetzen, also ein Maschendrahtgeflecht, was zuverlässig dafür sorgen soll, diese Engstelle dann auch offen zu halten. Die Sinnhaftigkeit dieser Behandlung bezüglich der Verhinderung von Beschwerden ist sehr gut bewiesen. Also das ist das Effektivste, was man tun kann, um dann in Zukunft keine Beschwerden mehr zu haben, wenn das die Ursache der Beschwerden ist. Deshalb kann man darüber schon nachdenken, wenn die Ärzte Ihnen in der Tat dieses geraten haben. Herz-Kranzgefäßerkrankungen können darüber hinaus auch für Herzrhythmusstörungen verantwortlich sein. Das ist richtig. Also Rhythmusstörungen aus der Vor- oder der Hauptkammer können bei einer Durchblutungsstörung des Herzens auftreten. Und man könnte schauen, ob die Behandlung der Herz-Kranzgefäße dazu führt, dass die Durchblutung eben so viel besser wird, dass die Rhythmusstörungen auch geringer werden. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sehr genau schauen, ob in der Tat ein Herzschrittmacher hier sinnvoll und notwendig ist. Dafür müsste man sich das EKG angucken, auch das Langzeit-EKG eventuell, und dann entsprechend entscheiden.
Mhm. Herr Förster?
Ja. Es geht nicht um einen Stent, sondern ein Ballon im Herzen, der dort festgeklebt werden soll, der dann auf Dauer dort bleibt. Also kein Drahtgeflecht in den Adern, sondern im Herz.
Tja, also da müsste man in der Tat ein bisschen genauer wissen, was die Kollegen vorschlugen. Denn in die Herzkammer selbst hineinsetzen würde man Ballons eigentlich nicht. Man kann Herzklappen behandeln. Man hat früher auch Systeme eingesetzt, um abgestorbene areale Gebiete des Herzmuskels in gewisser Weise abzutrennen von dem übrigen Herzinnenraum. Aber dass man Ballons dauerhaft einsetzt, das ist möglicherweise etwas, was man Ihnen noch ein bisschen genauer erklären sollte. Ich finde gut, dass Sie da rückfragen. Ich glaube, da brauchen Sie ein bisschen mehr Erklärung noch, was genau der Kollege, die Kollegin dort gemeint hat.
Da wäre also die Empfehlung, nochmal mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin im Detail über die vorgeschlagene Therapie zu sprechen.
Richtig.
Nächster Anrufer ist Herr Hähnel. Guten Morgen, Herr Hähnel.
Ja, schönen guten Morgen.
Bei Ihnen geht es auch um das Thema Prävention.
Ja, also ich habe wohl mal eine leichte Herzschwäche feststellen lassen bei einer Untersuchung, seitdem nämlich ein niedrig dosiertes Aspirin. Und die Frage ist, kann das negative Einflüsse haben, wenn ich jetzt einen Notarzt brauche und ins Krankenhaus gefahren werde? Es wird ja immer gefragt, ob man Aspirin genommen hat oder nicht bei solchen Situationen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Händel. Die Frage, wer muss Aspirin nehmen? Wir geben ja allen Patienten, und das ist ganz entscheidend, nach Herzinfarkt in der Tat Aspirin oder auch einen anderen Blutverdünner, aber typischerweise Aspirin in niedriger Dosis, 100 Milligramm täglich, und das auch lebenslang. Wir wissen, dass das ganz entscheidende Mittel ist, zu verhindern, dass es zu neuerlichen Ereignissen kommt. Wenn jemand nie einen Herzinfarkt gehabt hat und auch keine Stent-Implantation oder Bypass-Operation bisher notwendig war, ist die Notwendigkeit der Einnahme von Aspirin ein bisschen in Frage gestellt. Es gibt keine überzeugenden Daten, die in der Primärprävention, also vor Ereignis jedweder Art, empfehlen, dass man ein Aspirin nehmen muss. Und auch die Herzschwäche ist zunächst mal, wenn sie nicht Ausdruck einer Herz-Kranz-Gefäßerkrankung ist, nicht unbedingter Grund der Einnahme von Aspirin. Also das sollte man in der Tat hinterfragen. Denn ganz langfristig gesehen haben Menschen, die Aspirin nehmen, auch ein leicht erhöhtes Blutungsrisiko. Das wird bei Patienten, die eine Koronarerkrankung haben, letztendlich kompensiert durch den großen Nutzen von Aspirin. Aber wenn man das nicht hat, dann muss man das in der Tat hinterfragen.
Ja, dann habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich tatsächlich auch einen Stent schon bekommen habe.
Dann ist es einfach zu beantworten, denn dann müssen Sie das Aspirin lebenslang nehmen. Und dann ist es auch kein Problem. Im Gegenteil, wenn Sie dann mit dem Notarzt wegen Herzbeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden, ist es hilfreich, dass das Aspirin als Medikation vorliegt.
Herr Hähnel, herzlichen Dank für den Anruf. Ich würde die Frage gerne noch etwas weiten. Es ging jetzt ja im Prinzip auch um Nebenwirkungen von Medikamenten. Was können denn diese Nebenwirkungen generell umfassen von Medikamenten, die zur Prävention eines zweiten Herzinfarkts gegeben werden?
Ja, jedwede Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Und es ist in der Tat so, dass die Patienten, wenn sie in die Sprechstunde kommen nach Infarkt, kritisch hinterfragen, ob sie diese Medikamente weiternehmen müssen. Und da muss man appellieren an die Patienten zu sagen, es gibt Grundpfeiler der Therapie, die, wenn sie verlassen werden, wenn diese Medikamente nicht weiter eingenommen werden, den Patienten akut gefährden. Ein klassisches Beispiel, haben wir gerade gehört, ist, wenn Sie Aspirin nicht weiter einnehmen, nachdem Sie einen Stent erhalten haben, zum Beispiel nach einem Infarkt, dann laufen Sie Gefahr, dass es zum neuen Infarkt kommt. Gleiches gilt für das Cholesterin. Die Cholesterinsenkung ist keine passagiere, keine über wenige Monate oder Jahre durchzuführende, sondern eine dauerhaft durchzuführende Behandlung, um zu verhindern, dass es zu neuen Ereignissen kommt. Und auch der bluthochdruckerkrankte Patient braucht diese Medikamente klassischerweise lebenslang.
Mhm. Bleiben wir noch kurz bei den Risiken und Nebenwirkungen. Ein Hörer fragt, welche Risiken mit einer Katheteruntersuchung zusammenhängen.
Die Herzkatheteruntersuchung, wo Sie mit einem kleinen Schlauch in das Herz gehen oder zumindest vor das Herz gehen, hat ein minimales Risiko, dass es dazu kommt, dass sich Material aus der Aorta löst und möglicherweise so etwas macht wie ein Schlaganfall oder dass man durch die Manipulation in den Kranzgefäßen das Gefäß selbst verletzt oder dass es durch die Punktion der Arterie in Leiste oder am Arm zu Blutungen kommt. Beim Herzinfarkt ist die Entscheidung hier ganz, ganz einfach, weil der Nutzen der Katheteruntersuchung so viel höher ist als das Risiko, dass man das unbedingt empfiehlt zu machen. Bei Patienten, die eine stabile Angina pectoris, eine stabile Koronarkrankheit haben, also Beschwerden haben bei Belastung, muss man das mit den Patienten gut besprechen. Aber auch hier gilt, dass im Zweifelsfall diese Katheteruntersuchung ein wirklich absolut niedriges Risiko hat und der Nutzen, sei es nur der Nutzen an Gewinn an Lebensqualität durch geringere Schmerzen, eben dieses Risiko aufwiegt.
Herr Lehrich hat uns angerufen aus Norddeutschland. Hallo Herr Lehrich.
Ja, schönen guten Morgen, die Herren.
Sie hatten einen Herzinfarkt und fragen sich jetzt, wo die sportliche Belastungsgrenze liegt.
Ja, ich hatte vor circa einem Jahr einen Hinterwandinfarkt, der spät entdeckt wurde und letztendlich vernarbt ist. Dann ungefähr vor einem Dreivierteljahr mit einem Stent wieder eröffnet wurde. Und mir geht es körperlich danach recht gut. Vorher war ich sportlich aktiv, bin eher ein schlanker Typ und treibe, wie gesagt, seitdem wieder ganz normal Sport. Jetzt geht es darum, ich gehe zwar nicht mehr an meine absolute Leistungsgrenze, ich bin 66 Jahre alt, aber ich habe zum Beispiel vor, Höhenbergwandern, so wie in der Vergangenheit auch, weiterzutreiben. Das heißt, auf 3000 Meter Höhe eine Woche lang zu wandern bei relativ vernünftiger körperlicher Anstrengung. Und ich frage mich, wie kann ich eigentlich im Vorhinein abschätzen, ob das für mich ein Risiko darstellt oder ob es völlig unkritisch ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich empfehle Ihnen Folgendes. Sie sollten sich wirklich einmal im Detail untersuchen lassen. Sie haben ja nach dem Herzinfarkt, wie Sie selber sagen, eine gewisse Vernarbung. Nun haben Sie Glück gehabt, weil es ein Hinterwandinfarkt ist und wahrscheinlich die Vernarbung nicht so groß ist. Darüber hinaus ist das umliegende Gewebe des vernarbten Bereiches jetzt durch die Wiederöffnung des Gefäßes gut mit Blut versorgt. Was man machen sollte, ist einmal schauen, zum Beispiel mit einer Ultraschalluntersuchung, wie gut die Pumpleistung Ihres Herzens ist. Und, wenn man es genau wissen will, durch einen Belastungstest, im Idealfall eine Spiroergometrie, herausfinden, wie gut Ihre Leistungsfähigkeit ist. Und dann kann man im Rahmen eines solchen Belastungstests auch für Sie individualisiert festlegen, was die für Sie richtige Trainingsfrequenz ist, mit der Sie sich im Flachland zunächst mal gut trainieren können. Da gibt es Formeln, die man nutzen kann, um individuell dem einzelnen Patienten zu sagen, so, das ist deine Zielherzfrequenz, mit der solltest du dich in gewisser Weise belasten, um dich zu trainieren. Und wenn man das beieinander hat, dann hat man auch ein gutes Gefühl, wenn man sie in die Höhe schickt. Und wenn sie dann 2000 Meter Höhe erreichen, ist das sicherlich etwas, wenn die Kriterien dafür erfüllt sind, im Rahmen dieser Untersuchung, was man ihnen erlauben wird können.
Vielen Dank für den Anruf, Herr Lehrich. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Palo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Palo, bei Ihnen geht es sozusagen um das familiäre Risiko für einen Herzinfarkt.
Genau, es ist so, dass in meiner Familie mehrere Personen schon Herzinfarkte hatten. Mein Vater beispielsweise hatte mit 38 einen Herzinfarkt und ist am zweiten Herzinfarkt mit 59 auch verstorben. Jetzt ist für mich die Frage, ich bin Mitte 30, welche Untersuchungen es gegebenenfalls gibt, wenn da eine genetische Vorbelastung oder Laborwerte, die regelmäßig kontrolliert werden müssen, oder bildgebende Diagnostik, dass man im Vorfeld einmal guckt, wie das Risiko ist, denn es scheint ja irgendwie eine Häufung zu geben. Es war da auch im Nachgang des ersten Herzinfarkts dann auch von malignen Herzrhythmusstörungen die Rede bei meinem Vater. Ob die im Vorfeld schon bestanden haben, das weiß ich leider nicht. Mhm.
Frau Palo, vielen Dank für die Frage. Herr Baldus, wir haben in der Sendung schon kurz das genetische Risiko oder genetische Risikofaktoren angesprochen. Vielleicht fassen wir das an dieser Stelle nochmal zusammen.
Extrem wichtiger Punkt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Also man muss sagen, wir wissen bei ungefähr 40 Prozent aller Patienten, die Infarkte erleiden, nicht richtig die Ursache. Das heißt, es gibt die klassischen Risikofaktoren, dann gibt es eben doch eine größere Gruppe von Patienten, die wahrscheinlich ein solches genetisches Risiko hat. Und wir können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht präzise genetisch diese Patienten identifizieren. Also eine genetische Testung ist nicht empfohlen, würde man nicht machen. Gleichwohl ist es umso wichtiger, dass Sie in der Familie schauen, dass es eben Dinge gibt, die man entsprechend modifizieren kann. Also hier ist vor allen Dingen das Cholesterin zu nennen. Sie sollten Ihren LDL-Cholesterinwert bestimmen und den dann doch aggressiv senken, auch wenn Sie nie etwas gehabt haben. Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Herzrhythmusstörungen wäre ich eher der Meinung, dass die wahrscheinlich Folge des ersten Infarktes gewesen sind. Das ist eine typische Komplikation von Infarkten, sodass diesbezüglich ein EKG zunächst mal bei Ihnen ausreichen würde. Aber sich auf die Suche nach modifizierbaren Risikofaktoren zu machen bei Menschen, die eine genetische Belastung haben, das ist absolut sinnvoll. Also die Blutdruckeinstellung auf der einen Seite, vor allen Dingen aber die Cholesterinsenkung, die mittlerweile so erfolgreich durchführbar ist, das wären die Hebel, die wir hätten und die man primär empfehlen würde.
Mhm. Herr Baldus, doch ganz kurz zum Schluss die Frage, die uns per Mail erreicht hat. Wie lange kann man eigentlich einen unbemerkt erlittenen Herzinfarkt nachträglich noch feststellen?
Eine Narbe, die kann man lange feststellen, weil sie verbleibt. Das heißt, das können Sie eigentlich in gewisser Weise Ihr Leben lang, zum Beispiel mit einer Ultraschalluntersuchung oder, wenn man es noch genauer machen will, auch mit einer Kernspintomographie. Also eine Narbe zu detektieren ist möglich.
Mhm. Das war die Sprechstunde heute zum Thema Herzinfarkt vorbeugen. Als Experte war Professor Stefan Baldus dabei, Direktor der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum der Universitätsklinik in Köln. Herr Baldus, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis bald.